Habt ihr euch entschieden, Christoph oder Selina?
Ja, ich meine, mach.
Stimmt, Christoph war beim letzten Mal dran, ne?
Naja, das war ich.
Ach, du. Ich hab schon.
Ich verwechsel euch immer.
Nee, ich hab das letzte Mal auch gemacht, aber
jetzt hast du. Du auch. Drei gleichzeitig.
Alle.
Was er durchgeleuchtet. Kein Trainer der Welt kann im Moment was dafür, wenn man so beschissen Fußball spielt. Adler kommt raus, Marin, das Tor für den FC St. Pauli.
Ein großer Tag für St. Pauli. Kämpferisch wie spielerisch verdienter.
Moin, mein Name ist Selina.
Ich bin Christopher.
Ich bin Thomas.
Ich bin Christoph.
Herzlich willkommen zu FCSP-Geschichten, das N in Klammern, dem offiziellen Podcast des FC St. Pauli Museums.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass wir wieder zusammen sind hier in den Räumen des FC St. Pauli Museums. Ja, und heute, wir machen es kurz und knackig, denn es hat sich beim letzten Mal rentiert. Wir hatten quasi eine knackige Sendung damit. Damit wollen wir sozusagen weitermachen, denn wir haben heute ein Thema ausgesucht, was, glaube ich, eigentlich ganz gut passt zur aktuellen Lage oder gepasst hat, denn es hat sich ja ein Wohlgefallen aufgelöst, und zwar das Thema Trainer. Über Trainer beim FC St. Pauli. Einmal, bevor wir jetzt in unsere Geschichten gehen, habe ich mir ein bisschen was zusammengelesen, denn ich habe mich gefragt, was sind eigentlich Trainer und wo kommt das eigentlich her? Und gibt es eigentlich Trainer schon genauso lange, wie es Fußball gibt? 11 gegen 11? Und hat es da eigentlich zu Beginn schon direkt jemanden gegeben, der das irgendwie angeleitet hat?
Nach der Henne und dem Ei quasi.
Es wäre toll gewesen, wenn erst die Trainer da waren und dann der Fußball. Ich bin sehr dafür.
Das würde ich auch nicht
schon mal diese These, allein weil sie mir sympathisch ist.
Ja.
Also Trainer. Aus dem Englischen to train, also ausbilden oder dressieren.
Ah.
Ja, ein Job mit Entlassungsgarantie, kann man ja auch dazu sagen. Ich habe mal nachgeschaut, also von allen Bundesliga-Teams ist der VfB Stuttgart alleiniger Tabellenführer bei der Anzahl der Trainer seit Beginn der Bundesliga. 61 Trainer waren es. Da die Bundesliga vor 61 Jahren an den Start ging, kann man sagen, statistisch gesehen, jedes Jahr ein Trainer beim VfB Stuttgart. Das finde ich schon respektabel. Aber wie da ging es eigentlich?
Viele eine Chance, ne?
Genau, aber wie ging es eigentlich los? Also gab es bei den ersten Teams auch direkt einen Trainer? Ja und nein. Wie wir wissen, entstand Fußball, wie wir ihn heute kennen und schätzen, in England. Mit der frühzeitigen Professionalisierung des Sports wurden auch bereits in der Pionierzeit die ersten Trainer installiert. Während in Deutschland noch Jahre die Aufstellung und Trainingszeiten vom Mannschaftskapitän oder dem sogenannten Fußballausschuss der jeweiligen Vereine festgelegt wurde, zum Beispiel auch beim FC St. Pauli bzw. dem St. Pauli Turnverein war das auch so, waren Trainer in England bereits Institutionen. Zum Beispiel George Ramsay, der zwischen 1893 und 1905 mal die englische Meisterschaft mit Aston Villa gewinnen konnte. 1893 schon der erste Trainer. Oder Tom Watson, der erste Trainer Englands, der mit zwei verschiedenen Teams Meister werden konnte. 1894 mit AFC Sunderland und 1901 mit dem FC Liverpool. Man merkt auch, dass diese Vereine alle sehr, sehr alt sind. Dieses Überangebot an gut ausgebildeten Trainern führte dazu, dass sich vermehrt britische Fußballlehrer auf dem europäischen Festland nach Jobs umsehen mussten, denn so viele Vereine gab es nicht, die einen Trainer brauchten in England. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass fast jedes europäische Top-Team der 10er und 20er Jahre von britischen Trainern angeleitet und manchmal gar gegründet wurde. Besonders deutlich wird dies an der Personalie Samuel Wolstenholme. Dieser spielte Anfang des 20. Jahrhunderts, für den FC Everton und die Blackburn Rovers. Nach einer Kopfverletzung beendete Wolstenholme seine Spielerkarriere und ging, aufgrund mangelnder Perspektiven in England, wie ich es ja gerade schilderte, als Trainer nach Deutschland. Er wurde im Frühjahr 1914 als erster Trainer für die norddeutsche Fußballauswahl angestellt und trainierte fortan vor allem Hamburger Fußballgrößen wie Otto Harder, auch genannt Tull, und Adolf Jäger. Der Spitzname Harders geht übrigens zurück auf den englischen Stürmer Walter Tull.
Ah.
Also alles sehr englisch geprägt. Doch keine drei Monate nach Wolstenholmes Dienstantritt brach der Erste Weltkrieg aus und der Brite wurde als feindlicher Ausländer im Lager Ruhleben bei Berlin interniert. Dort traf er auf viele andere britische Mithäftlinge, wie zum Beispiel Fred Pentland, den Trainer der deutschen Fußball-Olympia-Auswahl, Steve Bloomer, den Trainer von Britannia 92 Berlin, James Cameron, Trainer des Dresdner SC und John Brearley, Trainer von Victoria Berlin. Ja, man merkt, es waren sehr viele englische Trainer in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg aktiv. Sie gründeten die Ruhleben Football Association und organisierten ein Cup- und Ligasystem im Internierungslager Ruhleben mit bis zu 1000 Zuschauern pro Spiel. Diese Erfahrung hielt aber auch englische Trainer nicht davon ab, nach dem Ersten Weltkrieg weiterhin ihr Glück in Deutschland zu suchen. Der bekannteste englische Trainerpionier war William Townley. Er führte den DFC Prag 1903 ins Finale der deutschen Meisterschaft und gewann unter anderem mit dem Karlsruher FV um die Stars Gottfried Fuchs und Julius Hirsch 1910 den deutschen Meistertitel. Neben dem FC Bayern München trainierte er auch den Hamburger SV, SC Viktoria und SV St. Georg. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute gab es in Deutschland dann tatsächlich auch nur noch einen einzigen englischen Trainer. Wisst ihr, wer das war?
Bin gespannt.
Also ich weiß es, weil ich dein Skript vorher lesen durfte.
Bobby Charlton.
Bobby Charlton
bei... In der Bundesliga, das wäre mir neu. Nein.
Bobby Charlton bei der TSG Hoffenheim. Nein, es war Steve McLaren beim VfL Wolfsburg.
Ah. Kleine Ergänzung noch zu William Townley. Sein Sohn hat tatsächlich auch dann gespielt, als er bei Viktoria Trainer war, hat er dann, der Sohn Jimmy Townley, nämlich für Viktoria gespielt und hat auch mindestens viermal gegen St. Pauli gespielt, zwischen 1921 und 1923.
So. Da ist sie wieder, da ist der Bogen zu St. Pauli.
Eben, den brauchten wir jetzt noch schnell.
Also es gab beide Szenarien quasi. Es gab Hühner, die Eier gelegt haben, genau, quasi und ihre eigenen Vereine gegründet haben. Und es gab Eier, die sich Hühner gesucht sind. Man schafft das nicht hundertprozentig, aber ihr wisst,
was ich meine. Es ist tatsächlich ein Faktor der Professionalisierung, denn in Ungarn zum Beispiel gab es auch eine Art von Profifußball, so in den 1910er Jahren. Und als dann viele von denen geflüchtet sind nach dem 1919 ein Militärregime in Ungarn an die Macht gekommen ist mit antisemitischen Gesetzen, sind viele ungarische Trainer und Spieler ins europäische, also nach Westeuropa gegangen. Und deshalb waren sehr, sehr viele sehr hoch angesehene Trainer in den 20er Jahren Ungarn in Europa. Zum Beispiel Béla Gutmann bei Benfica Lissabon.
Da gab es so einige, ja. Konrad in Nürnberg und genau, auch der Meistertrainer der Bayern 32 war.
Genau, Dombi. Da, ne? Ja. Und Gyula Kertész, ist, glaube ich, im VfL Leipzig entweder Meister geworden oder Vizemeister.
Mhm. Naja. Also da gab es auf jeden Fall einige, ja, das stimmt.
Nee, wir sind keine Nerds.
Nein,
wir sind jetzt Loserinnen. Soll ich mal losen, wer von euch anfängt?
Genau, Loserinnen, nicht etwa Loserinnen.
Nein, niemals.
Genau, es ist ja so, wer das nicht so oft hört, weiß es vielleicht nicht, wir haben euch drei Geschichten zu bieten und Thomas als gnadenloser und absolut unbestechlicher Schiedsrichter lost aus, wer wann drankommt.
Genau, und jetzt ist dran Selina.
Ich habe letztes Mal schon angefangen.
Ja.
Das Los ist unbestechlich.
Los ist gnadenlos.
Thomas ist recht.
Okay. Es ist ein verregneter Montag im November. Über der Stadt hängt eine graue Wolkendecke. Es ist ungemütlich und kalt. In einer noblen Elbchaussee-Villa im Hamburger Westen treffen sich nach Anbruch der Dunkelheit sechs Männer, um einen Deal auszuhandeln, wie es ihn in der Geschichte des deutschen Fußballs zuvor noch nicht gegeben hat. Es geht um Geld. Um viel Geld. Was klingt wie eine Szene aus einem mittelmäßigen deutschen Fernsehkrimi, ist tatsächlich so passiert. Am 9. November 1987. Die Protagonisten auf der einen Seite, HSV-Präsident Ernst Naumann, sein Schatzmeister Horst Becker und Felix Magath, Manager. Auf der anderen Seite Dr. Otto Paulik, FCSP-Präsident, Jurist und Inhaber der besagten Elbchaussee-Villa, sein Stellvertreter Heinz Weisener und FCSP-Manager Georg Volkert. Der hatte so einen Spitznamen, was hast du vorhin gesagt?
Schorsch.
St. Pauli spielt zu diesem Zeitpunkt sehr erfolgreich in der zweiten Bundesliga und steuert zum zweiten Mal in Folge auf den Aufstieg zu, während der HSV glücklos im Mittelfeld der ersten Liga rumdümpelt. Die HSV-Verantwortlichen sind mit der sportlichen Situation unzufrieden, der Trainer auch. Nach 15 Spieltagen am Volkspark wirft Josip Skobla, dem Ernst Happels Fußstapfen wohl ein bisschen zu groß waren, das Handtuch und bittet um die Aufhebung seines Vertrags. Die HSV-Vereinsführung stimmt zu und verkündet noch am selben Tag, Sonntag, öffentlich einen Wunschnachfolger für die vakante Position. Und damit sind wir beim Grund für das konspirative Montagstreffen in Pauliks Villa. Denn für den sportlichen Erfolg des FC St. Pauli ist, zumindest in den Augen der Volkspark-Delegation, vor allem ein Mann verantwortlich. Cheftrainer Willi Reimann. Und den möchte der HSV verpflichten. Sofort. Mitten in der Saison. Aus einem laufenden Vertrag heraus. Warum es unbedingt Reimann sein muss, versteht niemand so richtig. Am wenigsten Willi Reimann. Der gelernte Karosseriebauer ist mit 37 Jahren alles andere als ein erfahrener Übungsleiter. Die Stationen seiner Trainerkarriere sind überschaubar. SC Egenbüttel. Ich weiß, was ihr euch jetzt fragt. Die Antwort ist Rellingen, Kreis Pinneberg. Altona 93, FC St. Pauli. Das war's. Trotzdem.
Tja.
Felix Magath ist sich sicher, dass nur Reimann den HSV an die Spitze der Bundesliga führen kann. Und die Raute im Herzen will, was sie will.
Was abgefahren ist, weil Felix Magath dann ja offensichtlich jemand anders empfiehlt als sich selbst. Das ist ja aus heutiger Perspektive komplett undenkbar.
Ja, ich hätte gedacht, dass Felix Magath also schon Fall, ja.
ab Kindergartenalter immer gesagt hat, ich, alles.
Das ist der Kühne, der das immer sagt, dass Felix Magath der Trainer werden soll.
Ein anderer Präsident hätte dem HSV mitten im Aufstiegsrennen vermutlich eine Absage erteilt. Nicht Dr. Otto Paulik. Es sind finanziell schwierige Zeiten am Millantor.
Komm, drei, vier Monate mal, dann sonst waren wir immer prosperierend.
Die Sportpresse bezeichnet den FC St. Pauli Ende der 80er gerne als Armenhaus der Liga.
Hat eigentlich keine FC St. Pleite gemacht? Das musst du doch machen.
Mit Sicherheit.
Ach, das wird schon irgendwo mal gestanden haben, das würde mich wundern, ja.
Kein Zweitligaverein operiert zu diesem Zeitpunkt mit einem knapperen Budget. Und so wittert der gewiefte Geschäftsmann Paulik in der Verzweiflung des Stadtrivalen eine Chance und lädt die HSV-Vereinsführung kurzerhand zu sich nach Haus ein. Am Dienstag, nach der nächtlichen Verhandlungsrunde, tritt Ernst Naumann vor die Presse und verkündet: erfolgreiche Gespräche. Eine Einigung steht bevor. St. Pauli will Reimann ziehen lassen, unter einer Bedingung. Die Nachfolge muss geklärt sein. Wunschkandidat am Millantor, HSV-Legende und Kopfballungeheuer Horst Rubisch.
Was?
Ja, das wär's gewesen.
Identifikation mit dem Verein.
Ja, drei Worte nur, großartige Idee.
Ja.
Als dieser allerdings kalte Füße bekommt und kurzfristig absagt, gerät der ganze Deal dann nochmal kurz ins Wanken.
Komisch.
Rubisch fadenscheinige Begründung: ich suche eine Aufgabe, bei der ich etwas bewegen kann. Bei St. Pauli läuft alles so super, da hätte ich keine Akzente setzen können.
Ja.
Wer will schon aufsteigen?
Ich brauche so einen Verein, der so richtig am Boden ist.
Paulik bleibt nichts anderes übrig, als FCSP-Co-Trainer Helmut Schulte die alles entscheidende Frage zu stellen. Trauen Sie sich das zu oder brechen Sie mir unter der Last der Verantwortung zusammen? Wenn ich mir das nicht zutrauen würde, wäre ich ja der falsche Co-Trainer gewesen, antwortet Schulte selbstbewusst. Also alles geklärt. Am Mittwoch um 10 Uhr, 72 Stunden nach Skoblas Kündigung, tritt Willi Reimann seine neue Position als Cheftrainer an. Ernst Naumann gibt gegenüber der Presse hörbar erleichtert zu Protokoll, St. Pauli habe sich freundschaftlich und fair verhalten.
Wie das so unsere Art ist.
Auch Paulik gibt sich versöhnlich. Willi Reimann war mit seinen Gedanken schon beim HSV und der Schritt ist uns nicht leicht gefallen, doch wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen. Was beide Seiten an dieser Stelle unerwähnt lassen: die noble Freundschaftsgeste des FC St. Pauli kostete den HSV 600.000 D-Mark. Heute umgerechnet 650.000 Euro. Es war das erste Mal überhaupt im deutschen Fußball, dass für einen Trainer offiziell eine Ablösesumme gezahlt wurde.
Und Willi Reimann kam halt nicht vom AC Mailand.
Nee.
Sondern aus der zweiten Liga.
Ja.
Ich finde ja selber jetzt noch 600.000 Euro für einen Trainer schon viel.
Schon abgefahren, aber
also wenn es nicht spannend, gerade die so oberste Klasse waren. Ist, definitiv, ja. Aber
also ich glaube, die höchste, was habe ich neulich noch, Thomas, kannst du das nachgucken? Ich habe gerade noch gesehen, was die höchste, glaube ich, jemals verzeichnete Ablösesumme für einen Trainer ist, kommt aus Deutschland.
Nagelsmann.
Ich wollte gerade sagen, war das genau. Nicht Nagelsmann?
Und es waren aber
Nagelsmann von Leipzig zu Bayern?
Ja.
Für aber mehrere Millionen auf
sieben,
jeden Fall.
Ja. 7 Millionen oder so.
Oh, also erster Eintrag über 20 Millionen.
Ja, das waren, glaube ich, wirklich tatsächlich.
Das hat 20
von Bayern Millionen. An Leipzig, ja.
Ja.
Also ja, das steht ist hier jetzt sogar so.
Quasi nicht nur ja. Deutscher Rekord, sondern globaler Rekord. Habe ich das richtig verstanden?
Ne? Dafür müssen wir den nach 2 Jahren wieder so, naja, egal.
Durchlaufender Posten oder so.
Konnten Sie sich gut absetzen von der Steuer.
Ja.
Manchmal muss man ja Verluste machen.
Die Kirsche auf dem Deal-Sahnehäubchen war übrigens Jens Duwe. Der spielte schon seit einem Jahr oder rund einem Jahr auf Leihbasis für St. Pauli und wechselte im Zuge des Reimann-Deals endgültig und dann quasi ablösefrei, wenn man so will, ans Millantor. Da gab es relativ heftige Streitigkeiten. Ich glaube, da gab es auch schon einen Termin vorm DFB-Schiedsgericht quasi, gab es schon Schlichtungstermine und mit dem Deal haben sie es dann quasi endgültig geklärt. Ja, der HSV verbessert sich unter Reimann am Ende immerhin von Tabellenplatz 9 auf Tabellenplatz 6.
Och.
Und St. Pauli Helmut Schulte macht als Notlösung alles richtig, nämlich erstmal nicht viel. Die Mannschaft ist topfit, perfekt eingestellt und nach wie vor auf Erfolgskurs. Als sich immer mehr Führungsspieler hinter Schulte stellen, wird der Interimstrainer vom FCSP-Präsidium schließlich zum jüngsten Cheftrainer im deutschen Fußball befördert.
Also das erste Spiel in Oberhausen 6-1 gewonnen. Das war natürlich ein guter Start. Da hat er viele Argumente auf seiner Seite gehabt, definitiv.
Das ist so, ja. Anders als Reimann, der als harter Hund gilt, ist Helmut Schulte bei den Fans und beim Team beliebt. Kleiner Exkurs. Bei seinem ersten Spiel am Millerntor wurde Reimann von den Rängen ausgepfiffen und mit Willi, du Arschlochrufen bedacht. Wisst ihr warum?
Altona 93.
Eher, weil er früher beim HSV gespielt hat, ja auch. Das war ja wahrscheinlich auch ein Mitgrund möglicherweise für den HSV, sich für ihn zu entscheiden, weil er eben
aber direkt
als Spieler davor? Da schon
Also ich glaube, so ein Hauch Altona 93 kam damals auch nicht so gut an.
Echt? Waren die nicht komplett egal damals schon?
Nee, er hat, das Ding ist, er hat relativ kurz vor seinem Wechsel zu St. Pauli sehr lautstark und quasi ohne Not verkündet, er würde niemals zu den, ich zitiere, Braunen gehen.
Tja.
Ein Mann steht zu seinem Wort, würde ich sagen.
Deshalb waren die St. Pauli-Fans nicht so begeistert, als er dann aufgelaufen ist. Am Ende der Saison 87-88 ist es Helmut Schulte, der nach dem Aufstieg in Ulm von St. Pauli-Fans auf Händen vom Platz getragen wird. Es ist Helmut Schulte, der beim Autokorso vom Hamburger Flughafen nach St. Pauli mit Volker Ippich auf dem Dach des Mannschaftsbusses feiert. Und es ist Helmut Schulte, der bis spät in die Nacht mit der Mannschaft und den Fans auf dem Kiez feiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Willi Reimanns Liaison mit dem Hamburger SV hält bis Januar 1990. Es folgen Gastspiele bei Norderstedt, Durup, Wolfsburg und Nürnberg. Im Februar 1999 kehrt Reimann für viele überraschend noch einmal als Trainer ans Millerntor zurück, als Nachfolger von Gerhard Kleppinger. Nach knapp einem Jahr bittet er Heinz Weisner, mittlerweile Präsident, um vorzeitige Vertragsauflösung. Angeblich, weil er die hohen Erwartungen wegen der finanziellen Lage nicht erfüllen konnte. Das Ruder übernimmt Dietmar Demuth. Und damit endet die Willi Reimann FC St. Pauli Geschichte.
Ja, da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern, an die Zeit unter Willi Reimann, 99, das geile Jahr, mit wundervollen Spielern. Ich habe komischerweise das hat sich so eingebrannt, ich habe ein Testspiel gesehen, damals hat St. Pauli ganz oft Testspiele am Borgweg gemacht, bei VfL 93 auf der Anlage. Und da habe ich ein Testspiel gesehen, ich weiß nicht mehr gegen wen. Ich glaube, es war irgendeine zweitklassige Mannschaft aus Belgrad und ich glaube, das Spiel ging auch nicht gut aus. Und ich weiß noch, dass damals Willi Reimann dann ein Spieler vom VfL Wolfsburg geliehen hat, Dragan Stefanovic. Und der war so unfassbar schlecht. Und daran erinnere ich mich einfach. Und wie alt war ich da? 12, 13, glaube ich. Und ich erinnere mich aber an dieses Spiel, weil es hat auch geregnet und Willi Reimann sah einfach aus wie jemand, der sich einfach durchgängig nur ärgert und einfach wütend ist. Und ich glaube, das war vielleicht gar nicht so eine falsche Annahme.
Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, wie er auf dem Mannschaftsbus, aus dem Dach des Mannschaftsbusses hängt und feiert.
Die Feiern wären auf jeden Fall anders gewesen und die Feiern dann wären auch anders gewesen. Wer Lust hat, kann sich das alles ja auch gerne bei uns im Museum anschauen, denn dieses Kiezbeben steht ja nach wie vor im Zentrum tatsächlich der Ausstellung und hat ja auch dann fulminante Auswirkungen auf die Vereinsgeschichte und die Rezeption des Vereins, die mediale Rezeption des Vereins gehabt, in Verbindung natürlich mit diversen anderen Faktoren. Aber dafür kommt ihr ja dann auch ins Museum oder wisst ihr auch schon.
Genau, und wer aber sonst, wenn man so das Interesse daran hat, mal grantige, alte, weiße Trainer, die mit dem FC St. Pauli aufsteigen, wie die dann feiern. Es gibt ein paar gute Berichterstattungen über Uli Maslow und den Aufstieg 95.
Sehr schön.
95, 96, ja. Dann in die Bundesliga-Saison. Ja, da sind auch schöne Bilder und Uli Maslow, das alte Feierbiest.
Wo ich ja immer noch so ein bisschen rätsel, ist irgendwie, warum saß den Rauten bei Reimann das Portemonnaie so dermaßen locker? Hatten die wirklich keine Kontakte?
Verzweiflung vielleicht.
Ich meine, das waren doch die globalen Player, die ich dachte, die rufen
da an. Da war aber auch schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast, oder?
Naja gut, die hatten ja dann nochmal, ich glaube, in der letzten Saison mit Ernst Happel ja nochmal den Pokal geholt, dann eben im Sommer 87 war das dann ja meiner Ansicht nach und dann eben Happel weg, die große Ära ist vorbei, der neue Trainer scheint es offensichtlich nicht zu, man war da wahrscheinlich, wir müssen doch dranbleiben, wir müssen doch Also das ist jetzt nur meine Interpretation einfach. Aber warum jetzt ausgerechnet
auf Willi Reimann?
Auf den Zweitligatrainer aus der eigenen Stadt sozusagen zurückgreifen und nicht irgendwie größer denken? Gute Frage.
Aber vielleicht waren es die Reisekosten.
Felix Magath hat damals in Interviews so oft betont, dass es sich um den absoluten Wunschkandidaten und nicht um eine Notlösung gehandelt hat. Dass ich mir absolut sicher bin, dass es sich um eine Notlösung gehandelt hat.
Hundertprozentig. Das ist ja auch gut möglich, ja.
Ach ja, sobald Magath dabei ist, ist es irgendwie auch immer so ein bisschen absurd. Das finde ich ganz schön. Wenn du Spieler bist, wirst du es anders sehen, wegen der Medizinbälle und so, aber naja.
Ich hätte hier noch zwei Lose.
Ja.
Christoph.
Als dann.
Die exakte genau Reihenfolge. Dieselbe Reihenfolge.
Ja, ich kann es doch nicht ändern.
Dass ihr das noch wisst.
Soll ich die noch doch mal zinken oder so? Ich weiß es nicht, aber das ist halt.
Thomas, du darfst der dunklen Seite der Macht nicht nachgeben.
Ja, danke. Ja,
wir glauben an dich. Das Publikum auch und also bestechungsfrei, nicht etwa mit den Resten der Reimann-Millionen gekauft, mein Startplatz 2. Christopher lehnt sich ein bisschen zurück, hat schon die Schlafbrille übergeschoben.
Ah, ich bin noch gar nicht dran.
Ja, genau. Und ich erzähle euch von einem Menschen, den ich mal nenne, der Mann, dem niemand das Wasser reichte. Wird gleich noch näher erklärt. Ich habe mir nämlich einen echten Erfolgstypen ausgesucht, das ist aber noch nicht die Erklärung. Als Spieler zweifacher deutscher Meister, zweifacher Pokalsieger, Mannschaftskapitän mit 21. Okay, das wohl nur, weil, Zitat, die Älteren sich nicht einigen konnten. So hat es mir ein ehemaliger Mitspieler von meinem Kandidaten erzählt. Aber vielleicht passt das auch ganz gut, denn Heinz Hempel, über den werde ich jetzt was erzählen, der war als Spieler wie als Trainer ein Typ, der Konflikte entschärfte, der sich in den Dienst der Mannschaft stellte und auf den sich buchstäblich viele einigen konnten. Und Heinz Hempel war und ist nicht weniger als der Rekordtrainer des FC St. Pauli. 11 Jahre Chefcoach von 1952 bis 1963, das hat Heinz Hempel bis heute keiner nachgemacht. Übrigens vielen Dank für die geballten Feierfäuste, Christopher. Als FC St. Pauli-Mitglied bin ich natürlich geschädigt, wenn jemand zwei Arme hochreißt. Ich dachte schon, ach du Schande, Christopher will was zur Satzung sagen.
Genau. Da habe ich noch zwei Fragen.
Satzungsabstimmung nachts um 2, das ist doch einfach immer das Allerschönste. Und das schon nach dem dritten Absatz.
Ich könnte mir aber auch denken, dass dieser Rekord auch in alle Ewigkeit bestehen wird, weil 11 Jahre lang wird, glaube ich, nie wieder ein Trainer hier am Stück.
11 Jahre ist echt viel. Das
würde mich echt sehr wundern.
Wie war das in Freiburg? Die sind ja auch immer gerne mal sehr lange dabei.
Ja, da sowohl Finke als auch jetzt Streich.
Ich glaube, Freiburg hatte in den letzten 25 Jahren, glaube ich, 3 Trainer.
Ja, oder 4, aber ja.
Solange hier keine Stuttgarter Verhältnisse einkehren. Ne?
Wir sind ja auch nicht der HSV.
Allerdings nicht. Welche Metapher man wohl in Freiburg verwendet, weil ein Karussell ist das dann ja nicht. Da rotiert ja überhaupt nichts. Ja,
das ist Langlaufloipe, immer geradeaus.
Trainerloipe, sehr schön. Ja, genau, also für uns jetzt in der Trainerloipe Hempels Heinz. Ich weiß nicht, ob er Wintersport konnte. Er ist gebürtiger Dresdner, weiß ich nicht, ob man das da kann oder nicht. Jedenfalls, was hat Heinz Hempel denn vor 1952 gemacht? Das könnt ihr unter anderem in diesem historischen Spielbericht von 1944 hören. Er stammt aus einer Wochenschau, damals zugleich die wichtigste Nachrichten- wie auch Propagandasendung im nationalsozialistischen Deutschland. Gezeigt wird ein Spiel, das aufgrund seiner Beteiligten spannend ist. Der Dresdner SC, unter anderem eben mit Heinz Hempel, gegen den Hamburger Luftwaffen SV, unter anderem mit Karl Miller. Wer unsere Ausstellungen Lebenswege oder Fußball in Trümmern gesehen hat oder wer sich allgemein mit braun-weißer Geschichte auskennt, weiß, Karl Miller war einer der wenigen Nationalspieler des FC St. Pauli. Und wir hören jetzt mal in diesen Spielbericht von 1944 rein.
Vor Zehntausenden von Soldaten und Rüstungsarbeitern treffen die Mannschaften des Dresdner Sportclubs und des Luftwaffensportvereins Hamburg im Endspiel um die 5. deutsche Kriegsmeisterschaft zusammen. Ein Prachtschuss des Dresdner Schön geht an den Pfosten. Schuss übers Tor. Im Laufe des Spiels wird Dresden durch besseres technisches Können überlegen und gewinnt klar mit 4-0 Toren.
Helmut Schön, oder?
Das war in der Tat Helmut Schön. Damals war
wo,
nun.
Wo ist der eigentlich?
Den habe ich lange nicht gesehen.
Ja, allerdings. Also der ist vermutlich beim Hamburger SV.
Nee, in Wiesbaden.
Ihr könnt auf jeden Fall den Filmausschnitt im digitalen Lesesaal des Bundesarchivs im Web anschauen. vergleichsweise subtiles Stück Propaganda, aber natürlich diente der Wochenschaubericht wie alles in dieser Zeit der NS- und Kriegsagenda. Die Menschen im Publikum tragen Uniform, jedenfalls sehr viele. Jede Nahaufnahme von ihnen zeigt, es sind Kriegszeiten. Doch was die Nahaufnahmen eben auch zeigen, gut gelaunte Gesichter, wohlgenährte Menschen, weiße Zähne, adrette, in Anführungsstrichen, Frauenzimmer, um in der Sprache der Zeit das darzustellen, fröhliche Kinder mit Tröten, Lachen und Applaus. Ein ausverkauftes Olympiastadion in Berlin mit dem Meisterschaftsfinale mitten im Zweiten Weltkrieg 1944, weil wir es können, so die Botschaft. Und dessen müssen wir uns natürlich bei allen braun-weißen Legenden der Kriegs- und Nachkriegszeit bewusst sein. Also alle, die in dieser Zeit sportlich erfolgreich waren, die wurden alle auch Teil der Propagandamaschine. Nach allem, was wir wissen, waren weder Heinz Hempel noch zum Beispiel Karl Miller glühende Nazis, aber sie spielten natürlich schon mit. Unter anderem übrigens auch im Propagandakinofilm Das große Spiel 1942 mit viel Aufwand und zum Teil in Farbe gedreht. Heinz Hempel wurde im Kriegsjahr 1918 geboren und zeigte früh enormes Talent. Ab 1934 beim Dresdner SC, wo auch sein Vater schon gespielt hatte. Zwar ist seine eigentliche Position Mittelstürmer dort schon besetzt, doch Heinz Hempel, auch hier mannschaftsdienlich, lässt sich einfach zum Verteidiger umschulen. Ein Jahr später gewinnt er mit der sächsischen Juniorenmeisterschaft seinen ersten Titel und rückt in die erste Herren auf, mit nur 17 Jahren. Und dann wurde er einer von sechs Spielern des Dresdner SC, die an allen Meisterschaftsendrunden von 1939 bis 1944 beteiligt waren und den Titel zweimal auch gewann, nämlich 1943 und, ihr habt es gerade gehört, 1944. Hinzu kommen zwei Siege im Chammer-Pokal, dem Vorgängerwettbewerb des DFB-Pokals. Beim Dresdner SC, auch das für die braun-weiße Geschichte nicht ganz unwichtig, lernte Heinz Hempel dann nämlich auch Karl Miller kennen, jenen braun-weißen Nationalspieler, der zu Kriegszeiten als sportliche Ressource heiß begehrt war und seinen Militärdienst zum Teil in Dresden, später dann wieder in Hamburg ableistete, damit er spielen konnte. Man schmückte sich gerne mit ihm. Bei Heinz Hempel wird es ähnlich gewesen sein. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Heinz Hempel dann Teil der legendären Wunderelf des FC St. Pauli, die nicht nur die Hamburger Stadtmeisterschaft gewann, sondern ernsthaft um die deutsche Meisterschaft mitspielte. 1948 kam er nun gemeinsam in einem Team mit Miller und Größen wie Harald Stender bis ins Halbfinale der deutschen Meisterschaft und schied gegen den FC Nürnberg unglücklich aus. Dass so einer ein gutes Standing hatte, als der FC St. Pauli 1952 einen Trainer suchte, das wundert nicht. Mit 33 Jahren hatte Heinz Hempel seine aktive Karriere als Spieler beendet und er stand zur Verfügung. Keine einfache Zeit. Die Granden der Wunderelf waren zu Anfang der 50er Jahre in die Jahre gekommen und dankten nach und nach ab. Heinz Hempels erste Saison 1952-53 stand im Zeichen der Tristesse. So stand es dann auch in der Presse. Ich zitiere: Es gab einmal eine Zeit, da verband sich mit dem Namen St. Pauli nicht nur der Begriff fröhlicher Nächte, sondern auch die Vorstellung einer großartigen Oberligamannschaft. So schrieb das Hamburger Abendblatt damals. Und weiter: Wer die Niederlage gegen Bremerhaven 93 am Millerntor gesehen habe, der wird mit einer gewissen Resignation zugeben, dass die Epoche jener großen Millerntor-Elf endgültig vorbei ist. Ja, es keine gute Presse. Heinz Hempel hat sich da durchgetankt. St. Pauli wurde immerhin Neunter, aber gegenüber den früheren Ansprüchen war das natürlich ein Abglanz. 1953-54 feierte der FC St. Pauli dann unter demselben Heinz Hempel berauschende Siege. 4-0 gegen Werder Bremen, 6-0 gegen Bremerhaven 93, 7-0 gegen Göttingen 05. Klare Siege auch in beiden Derbys gegen den HSV. 3-0 am Millerntor, 2-0 am Roten Baum. So hat man das doch gerne. Nur eine Mannschaft war in dieser Saison besser als die Boys in Brown. Und das war Hannover 96, der spätere deutsche Meister. St. Pauli wurde Zweiter und hatte nichts davon. Denn 1954 wurde die Meisterschaftsendrunde aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft verkürzt. Nur die Ersten und als einziger Vizemeister die Eintracht vom DFB-Sitz Frankfurt spielten um den Titel. Der FCSB kam in eine Toto-Vergleichsrunde und fegte andere zu kurz gekommene wie Pirmasens und Minerva Berlin vom Platz.
Pirmasens,
verdammte Axt. Da kommt dann irgendwie wahrscheinlich auch freundliche Ermahnung. Schönen Gruß.
Pirmasens.
Genau, nach Trittau.
FK Pirmasens.
Genau.
Oder wie war es?
Die Trittau,
das wird französisch ausgesprochen. Ne?
Die Trittau. Club.
Trittau. Pyrmazon und
das Triton. Das wird wirklich so, die Club werden die genannt.
Die Club.
Die Club.
Die Club. Ja, ganz einfach.
Sollte man da in der Region nicht zu heftig hinterfragen, bestimmte.
Also jedenfalls schönen Gruß ans große P. Ich traue mich nicht mehr, es auszusprechen, aber
Grüße nach Pirmasens gehen raus.
Ja. Eine so gute Platzierung erreichte der FC St. Pauli unter Heinz Hempel und in der gesamten Oberliga Nordzeit nie wieder. Er spielte zwar wacker mit, doch sein Tabellenterritorium war das Niemandsland irgendwo im Mittelfeld. Wie wurde damals eigentlich trainiert? Besonderen Wert legte Heinz Hempel auf körperliche und läuferische Fitness. Keeper Hansi Thoms erzählt im Zeitzeugeninterview für unser 1910-Archiv darüber.
Damals unser Trainer war Heinz Hempel. Und wie gesagt, das war sehr abwechslungsreich, aber hart. Wie ich von diesem Lehrgang kam, hatte ich 9 Kilo zugenommen. Da sagte der zu mir, Hansi, wie siehst du aus? Ich sagte, ich gebe dir 3 Wochen, sonst hat sich dein Vertrag erledigt. Ich habe geackert wie ein Pferd, bis ich meine Kilos wieder hatte.
Herbert Kühl, Verteidiger, zu einer Zeit, als es Verteidigern ausdrücklich untersagt war, die Mittellinie zu überschreiten, erinnert sich in einem Interview, das er mir 2008 fürs Jubiläumsbuch des FC St. Pauli gab, an umfangreiche Laufeinheiten auf dem Heiligen Geistfeld. Damals trainierte man in aller Regel tatsächlich im Stadion, weil extra Trainingsground hatte man halt nicht. Also O-Ton Herbert Kühl.
Und ich hatte von 10 Jahren St. Pauli 9,5 Jahre
Heinz Hempel
als Trainer.
Der ist ja auch beschrieben.
Laufen,
ja.
Laufen, laufen.
Ja. War also auch wirklich so.
Das war wirklich so. Wir mussten bei einer Vielzahl der Training erstmal 10 Runden um Platz laufen.
Training war dann wahrscheinlich am späten Nachmittag, damit dann vorher noch gar nicht.
War so 5, 6. Mhm. Die meisten waren ja bewusst. Genau.
Ja, so Herbert Kühl, ja. Die
Soundqualität. Aber mit dem Ball haben Sie auch was gemacht?
Oder? Ich glaube, dann irgendwann schon, aber auf jeden Fall, die Laufgeschichte war Hempel wohl sehr, sehr wichtig. Übrigens, sorry für die Soundqualität, das war damals halt noch so, hatten wir letztes Mal auch schon, 8-Bit-Digital-Aufnahmegerät, aber immerhin, die Dateien haben bis heute überlebt. Was Herbert Kühl noch zu erzählen hatte, fand ich tatsächlich auch sehr interessant, denn die Strapazen wurden halt durch eine damals sehr verbreitete Überzeugung nicht erträglicher. Und die verfocht auch Heinz Hempel. Zu dieser Zeit, also in den 50er Jahren, galt Wasser trinken als leistungsmindernd. Christopher hat jetzt schon 0,5 Liter von unserem Sponsorenwasser drin. Wundert euch also nicht, wenn er gleich als Dritter drankommt. Das wird nicht mehr viel werden.
Das war definitiv Leistungshemd, was ich hier gerade gemacht habe.
Absolut.
Ja, aber was war dann besser? Rauchen?
Unter anderem, also eigentlich, also man sollte auch kein Eis essen vorm Spiel, das kann ich ja noch einigermaßen nachvollziehen. Aber aus irgendeinem Grund, als ob das Trinken quasi dann die Physis verwässern würde. Also man kann ja auch denken, jetzt mal theoretisch, dass man dann mehr Gewicht mit sich rumschleppt, ne, dass man so, Bodybuilder schwitzen dann ja auch alles Mögliche aus und vielleicht war das so ein ähnliches Ethos. Herbert Kühl erinnert sich jedenfalls genau.
Wir durften während des Spiels kein Wasser trinken, auch vorher möglichst wenig. Und dies war noch in den ersten 10 Jahren meiner Trainertätigkeit genauso absolute Lehrmeinung.
Das klingt echt nicht gesund.
Sie ist auch einfach, genau, wenn man Sport trifft, vorher darfst du kein Wasser trinken, nachher eigentlich auch nicht, eigentlich gar nicht.
Ich trinke schon gar kein Wasser. Ja, absolut, ich krieg schon beim Zuhören echt Kopfschmerzen.
Ich muss mir erstmal ein Wasser aufmachen.
Trink erstmal schön Espresso vielleicht danach zur Abkühlung.
Ja, wirklich trockene Zeiten. Also Alt-Kühl hatte ja selber dann auch Trainererfahrung und hat das auch erzählt mit dem Blick von einem, der natürlich weiß, wie absurd das war. Aber so war es halt. Damals dachten das alle, die Spieler hatten auch keine bessere Quelle und wurde schön geschwitzt, aber nichts nachgekippt.
Wenn der Trainer das sagt, dann stimmt das, Punkt.
Ja, wahrscheinlich waren die Spieler dann tatsächlich leichter, wenn sie dann zum Spiel antraten. Wie es in Sachen Taktik lief, dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. Ex-Spieler Uwe Stotfang sieht gewisse Defizite.
Im heutigen Wissen hat er uns nichts beigebracht. Heute weiß ich mehr, ich bin selbst Trainer gewesen und so. Hat niemals gesagt, hier, Uwe, hier, du musst so spielen oder Ingo, du musst so spielen, oder kannten wir nicht, war nicht. Kumpeltyp.
Ja, schön, dass er mit Ingo so ein Kumpel war, aber es ist auch 11 Jahre dafür, dass er dir nichts beigebracht hat, auch steil.
Ja, also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es wirklich so ganz ansagelos geblieben ist. Dann wären sie ja wirklich nur gelaufen und hätten dann vielleicht noch ein kleines Testspielchen gemacht und dann wäre ich schon wieder vorbei gewesen.
Aber die Tabelle lügt ja auch nicht.
Naja, aber er hat ja durchaus auch Spieler so weit gebracht, dass sie danach Hempel richtig zu Leistungsträgern auch wurden oder schon auch während seiner Trainerzeit Leistungsträger geworden sind. Eben genau dieser Ingo Porges kam ja sehr jung dann in die Mannschaft. Der wurde dann auch Nationalspieler, war zwar nur eins, aber immerhin und Mannschaftskapitän. Rolf Bergest, Oschi Osdorf und so weiter, die haben alle bei Hempel angefangen und zumindest das Fußballspielen, sagen wir mal, nicht verlernt. Insofern, Hansi Thoms, der Keeper, hat da auch eine etwas andere Meinung als Uwe Stotfang.
Mein bester Trainer war Heinz Hempel und Jocke Krause. Das waren meine besten Trainer. Wir waren erstens menschlich gesehen top. Und die haben einem auch was beigebracht. Auch taktisch waren die sehr versiert.
Ah ja, das geht also stark auseinander.
Ja, was denn nun?
Vielleicht haben was denn nun, Hansi? Vielleicht haben auch einige Spieler das einfach nicht verstanden, was der Trainer ihm beibringen wollte.
Also. Weil sie so dehydriert waren.
Ja, genau. Ja, in der Tat. Also fürs Gedächtnis ist, glaube ich, totale Dehydrierung auch überhaupt nicht gut. Da bleibt also auch für die Forschung noch ein bisschen was zu tun. Und für Folge 2 des Trainerkarussells, das Thema ist ja eigentlich auch sehr ergiebig, wenn wir dann Neues zu Heinz Hempel haben oder wenn ihr etwas Neues zu Heinz Hempel habt, lasst es uns gerne wissen. Zum Beispiel die geheime Taktiktafel von Hempels Heinz, das wäre wirklich sehr gut zu wissen. Denn sowas gibt es von ihm nicht. Von seinem Nachfolger tatsächlich ist das so. Der hat behauptet, der sei sehr analytisch gewesen. Und da gibt es dann auch tatsächlich, der hat uns damals fürs Jubiläumsbuch schon Skizzen und was alles überlassen, kann das also glaubhaft nachweisen. Na, jedenfalls, eine Sache ist auf jeden Fall sicher, das hat auch keiner bestritten, Meister hin oder her, Heinz Hempel stellte sich bedingungslos in den Dienst des FC St. Pauli und kannte keine Starallüren. Klaglos übernahm er sogar Zeugwartfunktionen. Das heißt also, er hängte Hemden auf, stellte Fußballstiefel hin, dann und wann putzte er die auch. Also da war er sich wirklich für nichts zu schade und auch der Kontakt zum Präsidium gehörte zu Heinz Hempels Aufgaben.
Das ist ja dieses Multifaktorelle, was wir ja schon bei Eugen Igel hatten. So, Leute müssen mal alles machen.
Allerdings,
kann ja auch, warum nicht auch Zeugwart?
Das war damals alles noch nicht so geregelt und ja, anscheinend gab es dann durchaus mal dreckige Fußballstiefel, die noch zu regeln waren. Und dann eben auch die Vereinsführung. Ingo Porges, den ich eben schon erwähnte, der 1956 zur Mannschaft gestoßen war, der erzählte es so, dass am Montagabend immer Präsident Wilhelm Koch kam, um das Spiel zu resümieren. Und wenn wir verloren hatten, so Ingo Porges, dann war das ein Canossagang. Ich hörte dann immer, Heinz Hempel! Und dann musste Heinz Hempel zum Rapport. Ich habe ihn richtig bemitleidet, wenn er die Leviten gelesen bekam.
So läuft das in der Kabine.
So ungefähr war das. Und da auch Wilhelm Koch traditionell immer gerne noch ein Herrengedeck dazu nahm oder so ähnlich, so war es doch, ne?
Also viele,
ja, er hatte also auf jeden Fall ein festes Getränkeregime, was dann zu reichen war, war seinerseits der rhetorische Schwung quasi garantiert. Aber eben trotz der präsidialen Kritik, ne, Hempel blieb Jahr für Jahr. Anfang der 60er Jahre zeigten sich allerdings dann gewisse Abnutzungserscheinungen, auch in der Beziehung zur Vereinsspitze. Am 24. März 1963 beispielsweise, es war die letzte Saison vor der Bundesliga-Gründung, da verlor der FC St. Pauli gegen den VfV Hildesheim 1:2. Klingt erstmal nicht so schlimm, aber das Spiel war offenbar noch wesentlich schlimmer, als es das Ergebnis ahnen lässt. Eine trostlose Partie von uns, rügte der Spielbericht in der Vereinszeitung. Erstmals seit langer Zeit nicht mit dem Namen des Trainers unterzeichnet, denn auch die Spielberichte schrieb sonst Heinz Hempel, genau. Einfach unverständlich unsere Mannschaft. Und dann noch hinzugefügt als Hinweis, in Klammern unverständlich, enttäuschend, unglückliche Aufstellung, die Redaktion.
Spontanentmachtung.
Ja, klingt tatsächlich so. Das Hamburger Abendblatt deutete tatsächlich dann in deren Bericht an, dass eben diese Aufstellung nicht unbedingt auf den Trainer zurückging. So stand das da. Hempel ist nicht der Mann, der Verteidiger Deininger auf den rechten Flügel stellte und den Linkser Gieseler als rechten Verteidiger versuchte. Offenbar sei es zu Einflussnahmen verdienter Spieler früherer Jahre gekommen.
Da sind sie wieder.
Die Kabinenintrigen, genau. Ja, wer auch immer das gewesen ist, ob das jetzt tatsächlich Millers Karl, der damals, glaube ich, auch noch durchaus lebte. Das
war bestimmt Henner Appel.
Henner Appel, genau, kann ja sein.
Genau, die Spieler waren dann ja so eine Art von Beratergremium, die irgendwo zwischen Mannschaft und Vereinsführung rumgeisterte. Also das kann schon gut sein, ja.
Und vermutlich war es dann eben auch wirklich so, dass man nun 11 Jahre hinter sich hatte, dass man halt leider nicht wieder in Aufstiegsrunden oder Meisterschaftsendrunden gekommen war. Das war damals ja noch so. Und dass man jetzt dann auch noch extra nervös war, weil jetzt war ja nun die Bundesliga gegründet. Da wollte man eigentlich nochmal eine richtig tolle Platzierung erreichen, weil man ja immer noch ein bisschen hoffte, vielleicht mitmachen zu dürfen. Die Hoffnungen waren, wie man heute weiß, komplett unbegründet. Wir hätten vermutlich selbst als unangefochtener Erster mit irgendwie 300 Punkten Vorsprung und ebenso vielen Toren nicht teilnehmen dürfen, weil der HSV quasi gesetzt war. Ja, so sehen tatsächlich die Montagen aus. Und tatsächlich im selben Monat, also auch im März 1963, gab der Verein bekannt, dass Hempels Vertrag nicht verlängert werden sollte. Er wechselte dann ausgerechnet zum VfV Hildesheim. Hempels braun-weiße Zeit war damit allerdings noch nicht ganz zu Ende. Als es unter Kurt Krause 1967 sportlich schlecht lief, kam es zur ersten vorzeitigen Trainerentlassung der Vereinsgeschichte. Unter anderem wohl auch deshalb, weil Krause zu große Nähe zum Kiez vorgeworfen wurde. Etwa durch gemeinsame Kartenrunden und den ein oder anderen Umtrunk mit Kiezgrößen. Es wurde geredet, so ein Spieler. Das wäre mit Heinz Hempel nicht passiert. Und deshalb kam Heinz Hempel dann tatsächlich noch einmal zurück für eine kurze Zeit.
Das war auch kreativ dann.
Ja, in der Tat, genau. Also er war dann so der Notnagel, der in so einer Situation als grundsolider Typ gerade recht kam. Bis Ende der Saison 1967-68 stieg die Wunderelf-Legende wieder ein, die zwischenzeitlich die Amateurmannschaft des FC St. Pauli trainiert hatte. Sagt uns auch, beim VfV lief es dann wohl auch nicht so toll, war jedenfalls relativ kurz. Auf eigenen Wunsch wohl auch von Hempel war die Sache nur zeitlich begrenzt. Immerhin erreichte der FC St. Pauli unter Hempel dann nochmal einen achtbaren Platz 4. Vielleicht auch deshalb, weil Heinz Hempel erfolgreich den Mannschaftsgeist wiederbelebt hatte. Klaus Christensen, damals Keeper, also zu Hempels zweiter Amtszeit, erinnert sich.
Heinz Hempel war einer, der wollte wieder Stimmung in die Mannschaft bringen. Der hat dann nach dem Training möglichst alle da bleiben, Skat spielen, klappern oder knobeln oder sowas.
Ja. Klappern oder Klabberjass, kann einer hier die Regeln?
Nee. Ich weiß nicht, dass das viele früher gespielt haben, also das ist irgendein Kartenspiel, so, aber mehr weiß ich auch nicht. Glaube ich jedenfalls.
Ich weiß nicht mal, was Knobeln ist.
Das ist irgendwas.
Das wird sowas wie Kniffel sein.
Aber ist das Kniffel?
Ich glaube, mit Würfeln hätte ich gedacht.
Also mit Würfeln auf jeden Fall, ja.
Und man kann auch Karten natürlich werfen, aber das ist irgendwie, das Feeling ist nicht dasselbe.
Sowas wie Schafskopf.
Vielleicht. Also auch hier Kenner antiker Karten- und Würfelspiele gerne mal melden. Wer Klabberjass vielleicht erklärt demnächst als Studiogast bei uns. Den Unterschied zwischen Heinz Hempels Interimstrainerschaft und dem nachfolgenden Regime des als sehr analytisch geltenden Erwin Türk beschreibt Klaus Christensen dann so.
Wenn wir trainiert haben bei Hempels, sind wir hochgegangen, wir sind ja noch im alten Clubheim da gewesen, sind oben ans Tresen gegangen, haben erstmal ein Bier getrunken und dann haben wir uns in den Raum unten, wo Besprechung war und sowas gesetzt. Bei Türk war das absolut verboten.
Ja, kein After-Trainingsbier bei Erwin, Spitzname Atatürk. Ja, dieser Türk übrigens, das war so vor Beginn der Saison 68-69, hatte der FC St. Pauli die dann vakante Trainerstelle öffentlich ausgeschrieben. Es begann eine Zeit der akribischen Trainingspläne und Spezialeinheiten zu Themen wie Tempospiel der Mannschaft. Und der letzte Ausläufer der Wunderelfzeit war damit endgültig vorbei.
Dafür durften sie wieder Wasser trinken.
Wir haben noch ein Los.
Ich sehe es.
Überraschenderweise steht
Selina.
Nein. Du kannst.
Du hast zwei Storys.
Es war ein verregneter Montag im November.
Moment, Entschuldigung. Nein, Christopher steht tatsächlich drauf.
Ja, sehr gut. Ich habe mir nämlich fast die identische Zeit wie Christoph ausgewählt.
Verrückt.
Jetzt geht's los. Heinz Hempel.
Jetzt hören wir die andere Seite von Heinz Hempel.
Ihr werdet es nicht glauben, aber auch Heinz Hempel spielt eine kleine Nebenrolle in diesem Stück, was ich nenne Ein Mann mit Herz oder NS-Aufarbeitung Made in St. Pauli.
Das ist aber auch so ein bisschen dein Thema, ne?
Heinz Hempel?
Nazis.
Nee, heute nicht. Nazis, ja. Wenn ein ehemaliger deutscher Nationalspieler bei St. Pauli Trainer wird, dann kann man sich sicher sein, dass die Aufregung grenzenlos ist. Und ich rede nicht von Michael Fronzek, sondern von einem Mann namens Walter Risse. Im April 1950 gelang dem FC St. Pauli-Präsident Wilhelm Koch ein waschechter Coup. Er verpflichtete die HSV-Ikone und ehemaligen deutschen Nationalspieler Walter Risse als Nachfolger des Wunderelf-Trainers Fred Harthaus. Die Wunderelf war in die Jahre gekommen und benötigte dringend frischen Wind und neue Ideen. Walter Risse wiederum war in Hamburg ein anerkannter Fußballexperte, Teil des Hamburger Fußballadels und auch ein echter, Zitat, Mann mit Herz, wie es das Hamburger Tageblatt einst beschrieb. Aber dazu komme ich gleich noch. Der gebürtige Düsseldorfer wechselte 1924 zum Hamburger SV, wo er 9 Jahren 6-mal norddeutscher Meister wurde und 1-mal deutscher Meister, und zwar 1928. Und zusammen mit Spielern wie Ali Bayer und Tull Harder die Liga in ihre Einzelteile zerlegte. Bereits als Spieler übernahm Risse erste Trainertätigkeiten. Er coachte unter anderem sowohl den SV Polizei Hamburg, SV Polizei Lübeck und führte den Eimsbüttler TV zwischen 1940 und 1942 3-mal hintereinander in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Das Abendblatt wählte Risse 1999 unter die 100 besten Hamburger Fußballer des 20. Jahrhunderts. Weniger schön war Walter Risses Abgang beim Hamburger SV 1933. Er war an einem Komplott gegen den damaligen Präsidenten Emil Martens beteiligt. Es ging um schwarze Kassen und illegale Zahlung von Martens an Spieler, was damals verboten war. In Anführungszeichen Berufsspielertum. Mhm. Mitarbeiter von Martens sollen Risse damals belastendes Material weitergeleitet haben. Risse wollte sich an Martens rächen, da ihm ein mit 1000 Mark honoriertes Abschiedsspiel verweigert wurde. Die Causa stürzte den HSV Anfang der 30er Jahre in eine seiner ersten großen Krisen. Das ist aber eine andere Geschichte, in die ich mich jetzt nicht weiter rein begeben möchte.
Vielleicht müssen wir echt mal eine Rautenfolge machen, ne? So die schmutzige Wäsche.
Da gibt es genug, da gibt es genug. Baum
oder
weiter. Vom Roten Baum bis zum Volkspark. Die HSV-Story.
Schmutzige Rothosen.
Erstmal sollten wir unsere eigenen schmutzigen Braunhosen waschen, glaube ich.
Ja. Da sieht man das ja nicht so drauf. Clevere
Farbe. Guter Punkt, Thomas. Da fange ich jetzt nämlich mit an. Risse gehörte trotz dieser Causa beim HSV zu den Ehrengästen bei Tull Harders 50. Geburtstag im November 42, dem landesweit bekannten HSV-Stürmer, der später als Kriegsverbrecher verurteilt werden sollte. Neben Walter Risse gaben sich an diesem Tag auch Ehrengäste wie die Alter 93-Legende Adolf Jäger oder Rudolf Querner die Klinke in die Hand. Querner sagt euch vielleicht aufs erste Hören nichts. Dann erkläre ich es euch. Querner war zu diesem Zeitpunkt Polizeigeneral Hamburgs, Obergruppenführer und General der Waffen-SS. Querner war maßgeblich für die Deportation der Hamburger Juden ab Oktober 41 verantwortlich. Die Nähe zu ranghohen Nationalsozialisten schien die Hamburger Fußballelite nicht sonderlich zu stören. Vielleicht auch im Gegenteil. Das Hamburger Tageblatt widmete Walter Risse im Oktober 33 eine ganzseitige Lobhudelei. Ich zitiere, Walter Risse, ein Mann mit Herz. Es gibt im Boxjargon einen hübschen Ausdruck. Man sagt davon einem Mann, der Mut hat und zu kämpfen versteht, er hat Herz. Im Tischtennis oder beim Knobeln würde er keinen rechten Sinn haben. Es muss schon ein harter, männlicher Sport sein, der solche Redewendungen in seinem Wortschatz führt. What? Warum nicht also im Fußballsport, diesem herrlichen Kampfspiel? Wenn man von einem Sportsmann dieser Kategorie sagen kann, er habe Herz, dann von Walter Risse. Klasse, das sind ja schöne Worte für Walter Risse. Und noch großartiger in diesem Artikel ist, dass Walter Risse auch ein Lebensretter war, eines HSV-Mitspielers. Wie uns der Artikel jetzt auch weiter verrät. Vor einigen Tagen hat Walter Risse seinen Vereinskameraden Kreitlo unter eigener Lebensgefahr vom Tode des Ertrinkens gerettet. Und genauso selbstverständlich, und jetzt wird ein schöner Bogen geschlagen, und genauso selbstverständlich, wie er hier half, so zog er 1914, als er sein Vaterland bedroht sah, den feldgrauen Rock an. Schön. Heute trägt er, wie sollte es anders sein, wir sind im Oktober 33, heute trägt er, wie sollte es anders sein, seit Jahr und Tag Adolf Hitlers Ehrenkleid. So rundet sich sein Bild ab, das Bild eines Mannes mit Herz. Ja, der Mann mit einem Herzen so groß, dass auch Adolf Hitler darin Platz fand, war nun also im Jahr 1950 der Trainer des FC St. Pauli geworden. Das freut uns doch. Eine große Familie. So beschrieb die Vereinszeitung des FC St. Pauli die Jahreshauptversammlung am 19. Juni 1951. Der Artikel beglückte die Leserschaft mit folgenden Worten. Diese Jahreshauptversammlung war die Verkörperung einer großen Familie, einer Sportgemeinschaft, die uns an die Zeit vor 30 Jahren erinnerte. Sie wurde getragen von dem Gefühl der Zusammengehörigkeit, des unerschütterlichen Vertrauens zu unserem FC, der in über 40-jährigen Bestehen, ohne nach links oder rechts zu sehen, nur den geraden Weg gegangen ist, der zu körperlichen Ertüchtigung und zu Kameradschaft führt. Ja, smells like 1933, es war aber 1951. Und ja, weder links noch rechts, sondern geradeaus ging es dann auch in den Schwarzwald, ein paar Tage nach dieser Jahreshauptversammlung, im Juni 51. Denn auf den folgenden Seiten dieser selben Ausgabe der Vereinszeitung wusste Trainer Risse von einer besonderen Fahrt der ersten Herren zu berichten. Schnallt euch an, es geht in den Schwarzwald.
Schön.
Zitat. Am Freitag, dem 22. Juni 1951, macht sich die kleine Expedition unter Leitung von Otto Kalkbrenner, damals Vorstand des FC St. Pauli, nach Meinung der Ligamannschaft Deutschlands größter Reisemarschall, Walter Risse ist zu scherzen, aufgelegt, auf die Reise nach dem Süden in die Ausläufer des Schwarzwaldes, um dort einige Urlaubstage zu verleben. Um die Angelegenheit etwas spannender zu machen, schlossen wir 3 Spiele gegen leichte Gegner ab. Später wurden es aber 6. Ja, also 6 Spiele in 8 Tagen für das braun-weiße Urlaubsteam. An dieser Reise nahmen teil bekannte Ligaspieler, wie zum Beispiel der Torhüter Harry Wunsdorf, Harald Stender, Josef, genannt Jupp Vermuller, oder der spätere FCSP-Trainer Heinz Hempel. Wir haben gerade von ihm gehört. Der Tross wurde begleitet von erwähnten Otto Kalkbrenner, Masseur Herbert Hauptvogel und dem Trainer und Autor dieses Reiseberichts Walter Risse. Los ging die Testspielreise mit einem 8:1-Sieg gegen das unterklassige Schwemmingen. Nach einem freien Tag und einer Besichtigung der FK-Zigarettenwerke gewann man dann gegen... gewann man dann auch noch gegen die Spielvereinigung Trossingen mit 4:0.
Ach, die goldenen Zeiten, als man Sportmannschaften noch durch Zigarettenwerke geführt hat.
Gucken Sie sich das an. Ja. Aber trinken Sie bitte kein Wasser. Ja, und am Folgetag hieß es dann laut Risse, Frühstück, Stiefelkontrolle, Spaziergang.
So. Okay.
Am 27. Juni 1951, dem dritten Reisetag, ging es in die Schweiz, nach Schaffhausen. Zum ersten Auslandsaufenthalt des FC St. Pauli nach dem Krieg. Und Walter Risse und Reiseleiter Otto Kalkbrenner hatten sich einen ganz besonderen Gast in die Reisegruppe eingeladen. Risse berichtet. Abfahrt nach Schaffhausen, Grenzkontrolle in Konstanz. Unterwegs machten wir kurzen Halt in Engen, um den in Deutschland wohlbekannten Herrn Graf aufzunehmen. Er ist den Hamburgern aus dem Spiel des Luftwaffensportvereins Hamburg gegen die Roten Jäger, bei denen Herr Graf im Tor stand, noch in bester Erinnerung. Wir lernten ihn als interessanten Plauderer und lieben Menschen kennen. Ja, der Mann mit Herz, Walter Risse, lobt den wohlbekannten und lieben Herrn Graf. Welcher Herr Graf wurde also da in Engen in die Reisegruppe des FC St. Pauli 1951 aufgenommen? Hermann Graf war erst vor einiger Zeit aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft wieder in seine Heimatstadt Engen in Süddeutschland zurückgekehrt. Er war Oberstleutnant und Jagdflieger der deutschen Luftwaffe, Träger des Eisernen Kreuzes, des Deutschen Kreuzes in Gold sowie des Ritterkreuzes mit Brillanten, ausgezeichnet für den Abschuss von 212 feindlichen Flugzeugen im Zweiten Weltkrieg. Eine Ehrung, die nur 5 Wehrmachtssoldaten jemals erlangten. Graf wurde für seine Kriegserfolge in Nazi-Deutschland wie ein Popstar gefeiert, ging auf große Vortragstournee und lieferte somit wichtiges Material für die Nazi-Kriegspropaganda. Graf war auch ein begeisterter Fußballspieler und gründete eine in Nazi-Deutschland populäre Armee-Fußballmannschaft namens die Roten Jäger. Für diese wurden bekannte Spieler wie zum Beispiel Fritz Walter oft auf Empfehlung des späteren Bundestrainers Sepp Herberger abkommandiert und traten überregional zu Spielen an. Herberger pflegte eine enge Freundschaft zu Hermann Graf. Die Freude des Wiedersehens bei der Reisegruppe des FC St. Pauli war groß, denn zum Beispiel Spieler Jupp Vermuller war ebenfalls mal für die Roten Jäger aktiv. Ja, und Walter Risse selbst kannte sich mit militärisch geprägten Fußballspielen offenbar selbst bestens aus. Denn so berichtete das Hamburger Fremdenblatt am 23. September 1933, im Gesellschaftsspiel stehen sich gegenüber um 11 Uhr in Billstedt die Mannschaft von Vorwärts Billstedt gegen eine Mannschaft der SA-Standarte, bei denen der bekannte Walter Risse mitwirkt. Ja, Walter Risse bei einer Fußballmannschaft der SA-Standarte? Gar nicht so verwunderlich, trat Walter Risse doch bereits im Februar 1933 in die SA ein. Im April 1933 folgte der Eintritt in die NSDAP. Im Buch Die Raute unterm Hakenkreuz weiß man zu berichten, dass Risse nach dem Krieg angab, nur aus sportlichen Gründen in der SA gewesen zu sein, um seinen Sportlehrer zu machen. Natürlich.
Ja.
Das deswegen ist wie den Playboy wegen den Artikeln abonnieren, glaube ich.
Ja, ja, die sind ja auch immer gut. Ja, die SA wiederum bescheinigte ihm aber in ihrer Akte, ein guter Nationalsozialist zu sein. 1948 wurde Risse dann im Rahmen der Entnazifizierung in der Kategorie Mitläufer eingestuft, 2 Jahre vor Dienstantritt beim FC St. Pauli. Gehen wir mal weiter im Reisebericht. Schon aus einiger Entfernung sahen wir den Rheinfall. Ein Wunderwerk der Natur. Wir hatten nicht viel Zeit, deshalb schnell ein paar Karten schreiben, eine Tasse Tee trinken, dann weiter zum Platz in Schaffhausen. Wunderbar. In Schaffhausen traf man auf ein gemischtes Schweizer Team, das sich hauptsächlich aus Spielern von Grasshoppers Zürich zusammensetzte, angeführt vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Edmund Kohnen. Edmund Kohnen galt in den 30er Jahren als bester Stürmer Deutschlands. Kohnen war von der Spielstärke der Hamburger so begeistert, dass er sie für das kommende Jahr bereits wieder nach Zürich einlud. Am Abend fuhr die Reisegruppe zurück nach Deutschland. Hermann Graf verließ die Gruppe in Singen, obwohl er laut Risse gerne noch bei uns geblieben wäre. Am 29. Juni ging es nach Freiburg. Auch hier wusste Risse wieder von einem ganz besonderen Gast zu berichten. 14 Uhr, Abfahrt nach Freiburg, Ankunft 17:30. Kurzer Aufenthalt im Café Fuchs, wo wir uns unter anderem mit keinem Geringeren als Herrn Dr. Larven begrüßen konnten. Bei einer Tasse Kaffee gab es viel zu erzählen aus vergangenen Zeiten. Ja, und über welche vergangenen Zeiten wurde da wohl geschwelgt? Paul Larven war der Pionier der Rundfunkreportage. Er kommentierte die erste Live-Übertragung einer deutschen Fußballmeisterschaft im Juni 26, berichtete von den Olympischen Spielen 36 und von etlichen Länderspielen der Nationalmannschaft und von Autosport. Er galt als brillanter Rhetoriker und war die Stimme der Weimarer Republik. Von 1933 bis 35 wurde Larven recht häufig auch zu Staatsfeiern oder Veranstaltungen der NSDAP herangezogen, etwa beim Reichsparteitag in Nürnberg 1933. 1939 war Larven Kriegsberichterstatter bei der Propaganda-Ersatzabteilung in Potsdam. In dieser Eigenschaft berichtete er unter anderem von der Abnahme der Siegesparade durch Adolf Hitler in Warschau. Ja, also ein illustrer Zirkel an NS-Prominenz, die beim FC St. Pauli im Sommer 1951 da auf ihrer Schwarzwaldreise als Gast zugestoßen ist. Ja, und der Vollständigkeit halber folgten im Bericht noch Siege gegen den Freiburger FC und Darmstadt 98, ehe Walter Risse zum Schluss kam, alles in allem eine schöne Reise. Walter Risse verließ den FC St. Pauli 1952, seine letzte Trainerstation war der VfL Wolfsburg. Er starb 1969 in Hamburg. Und der FC St. Pauli und seine Rolle im Nationalsozialismus, die Akte ist noch lange nicht geschlossen.
Nee, das sicher nicht. Da wird auch noch eine ganze Menge herausgefunden, auch durch die Forschung, ne, die ihr hier ja eben auch gerade sehr viel macht. Als dann, ihr habt bis jetzt durchgehalten. Wir freuen uns sehr.
Es gibt, glaube ich, auch an dieser Stelle nichts mehr zu sagen, außer
kommt ins Museum.
Genau, kommt ins Museum.
Unterstützt das Museum. Man kann spenden, man kann Mitglied werden und so weiter.
Und uns eure Schätze aus den Dachböden und Kellern dieser Welt zeigen.
Wasser trinken ist gesund. Stay hydrated. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Genau, so machen wir das. Prost und tschüss.
Das ist es. Nein. Baris.